Euch allen einen wunderschönen guten Abend und Live-Satsang bei JetzTV. Mit anderen Worten, willkommen zur Wahrheit. Wahrheit ist das, was sich nicht verändern kann und wozu wir immer Zugang haben, im Sinne von, wir sind das. Das heißt, der Begriff Zugang dazu zu haben, ist eigentlich dann schon nicht angebracht, denn das würde ja bedeuten, es ist nicht identisch mit uns. Aber Wahrheit ist identisch mit uns, was darauf hinweist, dass es für uns wichtig ist, unsere Wahrheit zu leben. Welche Wahrheit auch immer das sein mag, ob die auf der persönlichen Ebene oder auf dieser Ebene der Illusion oder auf der Ebene dessen, was wir wirklich sind, das spielt keine Rolle. Also das ist das Wichtigste, weil das ist das Einzige, was Bestand hat und alle anderen sogenannten Wahrheiten können sich mit der Zeit auch als Nichtwahrheiten erweisen, einfach deswegen, weil sie veränderlich sind. So, auch diese Form, die du zu sein scheinst, ist veränderlich. Und damit ist das dann natürlich auch nicht die Wahrheit. Also kann die Wahrheit nur etwas sein, also als du, was keine Form hat. Und daher ist es auch so schwierig einzuschätzen oder sich auch darauf zu besinnen oder sich dem zu öffnen, von dem man gar nicht weiß, was es ganz genau ist, außer dass es die Wahrheit ist. Also, dass es keine äußere Form gibt, an der man das erkennen kann und man sich auch mit den menschlichen Sinnen in keiner Form darauf beziehen kann. Das ist eine Schwierigkeit. Das heißt, es braucht in sich eine Überzeugung oder Gewissheit, sich dafür zu engagieren. Und das muss daher kommen, dass wann immer du das tust oder du dich in einem Feld von Wahrheit befindest, in dir ausgelöst wird, dass eine Gewissheit da ist. Das ist etwas, was mein Leben bereichert. Und nicht nur bereichert, sondern ganz essentiell dazugehört. Können auch sagen, eine ganz essentielle Basis für das Leben selbst ist. Und insofern, wenn das dann der Fall ist, kannst du dich dafür öffnen und das zu deinem Leben zu machen. Alles andere ordnet sich dem dann unter und auch dein Leben wird dann ein gutes sein. Das ist das Spannende. Umgekehrt, auf der persönlichen Ebene zu versuchen, ein gutes Leben daraus zu machen, ohne diesen Hintergrund, ist äußerst schwierig. Denn es fehlt dann die Perspektive, die losgelöst ist von dieser Persönlichkeit, die ja immer nach dem Überleben strebt und nach Vermeidung strebt, sich immer in Not befindet und versucht, die zu vermeiden. So, und wenn du dann gesehen hast, wie wertvoll das deine Perspektive von dir selbst und vom Leben selbst bereichert, wirst du dich möglicherweise im Live-Chat wiederfinden. Und ich hoffe, dass du das auch für dich so siehst. Dein Inneres muss dich davon überzeugen, wie wertvoll es ist, die Aufmerksamkeit dort zu haben. So wie ein Schatz, der sich dort verbirgt und zu dem man nur Zugang bekommt, wenn man seine Aufmerksamkeit dahin richtet. Und viel einfacher kann es ja nicht sein, bei sich anzukommen. Jo, hallo Strange Bob. Du fragst, ob ich Praktiken empfehlen kann, die das Aufwachen verstärkt einladen können. Na, die zentrale Frage, wer bin ich, ist die wesentliche Einladung. Und zu lernen, bei sich zu sein und nicht vor sich selbst zu flüchten. Außerdem die Frage, wer bin ich? Denn Wer kann schon sagen, wer wirklich ist? Also ist das die zentrale Frage, die zu stellen, wer bin ich? Und natürlich gibt es viele Formen von Mechanismen, mit denen man schauen kann, dass man die Barriere der persönlichen Identität, also dieses scheinbaren Ichs oder persönlichen Ichs, durchbrechen kann. Also schauen kann, dass man damit dann auf der anderen Seite landet, wo dieses Ich nicht ist. Also die Antwort auf deine Frage lautet ja, vor allem wenn es schwer ist, sich dem zu öffnen, was man wirklich ist, dann hilft es mittels Praktiken, das zu erleichtern. Aber das Direkteste ist immer das Beste. In der Frage, wer bin ich, zu verweilen, ist ja auch eine Praxis. Und die, wenn nicht irgendwas dem im Weg ist, genügt ja auch. Hallo Manuela, du sagst, du rennst vor dir weg, hast du festgestellt, und du willst jetzt wissen, woran das liegen kann, ob das mit der Angst vor dem Erkennen, wer du wirklich bist, zu tun hast. Es kommt darauf an, auf welcher Ebene du von dir wegrennst und auf welche Weise. Häufig läuft man in erster Linie vor sich selber weg, wenn Verletzungen waren, die man bewusst oder unbewusst versucht zu verdrängen. Und dann begibt man sich in Aktivitäten, die scheinbar die Möglichkeit bieten, von sich wegzukommen. Aber das Prinzip funktioniert nicht. Niemand kann sich selbst entfliehen. Man kann sich das vormachen und es kann auch eine Weile so aussehen, als könnte man das vergessen oder nicht leben oder unterdrücken. Aber man kann sich nicht entkommen. Das heißt, die Energien, die damit zusammenhängen, die auch dann das entsprechende Verhalten beeinflussen, die bleiben im System, solange man versucht, vor ihnen davonzulaufen. Und im Gegenteil, sogar verstärken sie sich dadurch. So, wem aber man auch nicht entkommen kann, ist unsere wahre Identität, also diese Wahrheit, die wir ja sind. Und die ist direkt da, wo wir sind. Und das Unangenehme ist, dass da auch, da genau wo wir sind jetzt, wenn wir das auf den Körper, auf die Form beziehen, wir natürlich dann auch die Verletzungen, je nachdem, welche Intensität sie haben, für uns erfahren und dann wieder der Mechanismus einsetzt, sich entkommen zu wollen. Und damit entkommst du natürlich auch deiner wahren Identität. Und natürlich könnte es auch sein, Anuela, dass du Angst davor hast, zu erkennen, wer du bist, weil das natürlich bedeutet, dass dann die Angst davor sein wird, zu verschwinden darin. Denn diese falsche Identität, dieses falsche Ich, verschwindet ja. Und das entsteht durch die Identifikation mit allem Möglichen. Und solange man identifiziert ist, denkt man ja, dass man das ist. Das heißt ja Identifikation. Und in dieser Identifikation und der Anhaftung daran ist natürlich die Angst, das gehen zu lassen. Das ist das Hindernis für eigentlich alle, die sich mit der wahren Identität auseinandersetzen und sagen, sie wollen frei sein, dass dahinter parallel immer die Angst ist, was dann ist, wenn dann frei sein ist. Und da sind einige Glaubenssätze, die es anzuschauen gilt, bevor das Tor für dich selbst ganz offen ist. Ja, Manuela, du schreibst, du bist den ganzen Tag beschäftigt. Und das natürlich gerne. Ja, das sollte dich ja nicht daran hindern, bei dir zu sein. Also beschäftigt zu sein, bei sich zu sein, ist die hohe Kunst des Lebens. Aber wenn dein Wunsch der nach Freiheit ist, sollte das für dich auch zentral sein. Also solltest du das ansteuern, dass das passiert. Denn Freiheit ist ja dauernd und wer will schon nur mal ein bisschen Freiheit? Wenn dann doch dauerhaft. Also muss man sich dauerhaft darin befinden oder sich da hinein öffnen in das, was man selber ist. So, und Beschäftigungen, in denen du dich verlierst, sind natürlich ein Hindernis, ganz klar. Setzt du aber das, was du wirklich bist, als Priorität, dann wirst du sehen, dass du versuchen wirst, bei allen Aktivitäten gleichzeitig bei dir zu sein. So, und dann ist das Maximale erreicht und dann wirst du auch eher sehen, ob das, was du tust oder das Weglaufen, wenn das dein Tun ist, dir dient oder nicht dient. Ja, Strange Bob, dein Kommentar dazu, der Tod ist dabei ein großes Thema, ist immer im Hintergrund, lauert immer im Hintergrund. Deswegen hält man ja auch an seinen Mustern fest, weil die eben aus der persönlichen Sicht dann den Tod bedeuten. Aber ohne Tod kein Leben. Wenn nicht Anteile von uns sterben, die uns nicht dienen, wie soll dann Leben total in uns passieren? Wie soll das möglich sein? Also wäre eine wesentliche Einstellung die, den Tod auch zu begrüßen. Als unverweigerliches, unvermeidbares bezüglich der Form, aber auch als das Verschwinden oder sich Auflösen von Tendenzen, die wir haben und die uns nicht dienen. Zumindest nicht in der Erkenntnis unserer wahren Identität. Nicht dienen. Hallo Mirko, du sagst, es scheint so, als ob du zwischen Phasen von Freiheit und Unfreiheit hin und her pendelst. Das scheint nicht nur so, das wird so sein, es geht allen so. Und dann sagst du, liegt es daran, dass ich die Unfreiheit dieser Form nicht anerkenne oder annehmen will oder verdränge? Ja, natürlich. Haben wir eben schon erwähnt, dass es wichtig ist, dass man schaut, was dem Wunsch nach Freiheit widerspricht. Also was sie dann mit anderen Worten verhindert. Und natürlich will man dann Anteile davon bewahren. Und erst wenn man sieht, wie groß dieser Schrecken des Lebens einer Identität ist, die man nicht ist. Also der Versuch zu denken, dass man eine Person ist, die bestimmt, was passiert, muss sich als schrecklich erweisen, hart ausgedrückt. Also als, oder sagen wir es vorsichtiger, nicht dienlich oder eben leidverursachend. Und das ist eigentlich schon schlimm genug. Natürlich wird das gerne verdrängt. Und weil ja gleichzeitig die Idee ist, dass uns diese Dinge, mit denen wir identifiziert sind, auch dienen. So, und selbst wenn wir jetzt sagen, es ginge nicht darum, die Unfreiheit dieser Form nicht anerkennen zu wollen, dann geht es in jedem Fall darum, dass man bestimmte Aktien noch darin hat, eine Person zu sein, dass bestimmte Dinge noch nicht erledigt sind, beziehungsweise bestimmte Begierden sind, die sich noch nicht ausgedrückt haben und an denen man hängt. Und für die man nicht gerne, also die man nicht gerne für die Freiheit aufgibt. So, damit sind wir auf der Ebene des Deals, den eine Person immer hat mit dem, was sie will und was es verhindert. Das sind immer Deals. Eine Person will immer glücklich sein, sie will immer das alles gut ausgeht und dass sie von dem, was passiert, einen Vorteil hat und so weiter und so weiter. Und mit dieser Einstellung wird natürlich übersehen, dass es da Anteile gibt, die man auch anerkennen muss, die eben ein Widerstand gegen Freiheit sind. Manuela, du sagst, ich bin gut bewusst bei dem ganzen Tun. Ich stelle fest, dass mir Ablenkungen in Form von Arbeiten gut tun. Ja, heißt das, du bist dir bewusst oder bist wach während des Tuns, aber heißt noch lange nicht, du bist wach zu dem, was du bist. Also wenn du dann dich im Sinne hast und in dieser Qualität von Frieden oder Stille ruhst, während du alles Mögliche tust, dann würde ich das für gut heißen. Aber da du von Ablenkungen sprichst, heißt das ja, dass du etwas verdrängst. Also dass du in einer Not bist und das Arbeiten dafür nutzt, um diese Not nicht zu erfahren. Und das heißt, du bist in der Vermeidung. Und Vermeidung ist etwas, was, je länger wir es praktizieren, umso mehr und mit mehr Intensität auf uns zukommt. Das heißt, das Prinzip von Nein. Das Prinzip von Nein heißt, es hat eine starke Kraft. Was für uns leider stärker ist, ist das Nein als das Ja. Und diese Intensität von Nein zu dem, wozu man das Nein hat, bedeutet dann, dass man genau das in sein Leben zieht. Denn wir ziehen ja, da wir ein energetisches Resonanzsystem sind, all das, was in Resonanz mit uns ist, also uns entspricht, auch in unsere Erfahrungswelten. Ja, Manuela, du sagst es ja, du verdrängst, du weißt aber nicht was. So, das ist dann fast identisch mit derselben Frage oder mit der Frage von Susan. Susan, du fragst, Muni, wie decke ich meine Glaubenssätze endgültig auf? Na, in der Gnadenlosigkeit, der Bereitschaft, die Wahrheit zu sehen, wie sie ist und sich nichts vorzumachen. Das betrifft euch beide oder eigentlich alle, die wissen wollen, was in ihnen läuft, das aber nicht wissen, was in ihnen die Verhinderung darstellt für das, was sie wollen. Sei es Freiheit, sei es irgendwas anderes. Und ja, wie entdeckt man seine Glaubenssätze? Indem man sieht, beobachtet, wie man funktioniert und das kritisch hinterfragt und außerdem sich immer wieder auf der Ebene der Wahrheit aufhält, sodass man diese mehr und mehr schätzen lernt und aus dieser Qualität heraus auch leichter sehen kann, was nicht wahr ist oder was eine Verhinderung darstellt. Man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass die Situation, die Lebenssituation, in der man jetzt ist, also die sozusagen die Summe dessen sind, was man bis jetzt in seinem Leben erlebt hat, dass das Resultat davon das ist, was deine Glaubenssätze sind. Wie auch immer du das aus deiner persönlichen Perspektive betrachtest, dass dein Leben ist eine Zusammensetzung aus den Glaubenssätzen, die man im Wachzustand kennt und aus der Mehrzahl der Glaubenssätze, die man im Unterbewusstsein gelagert hat und die aber mindestens 70 bis 80% Gewicht haben. Aber das Resultat sieht man trotzdem. Man sieht ja, wie sein Leben jetzt ist, also wie es sich jetzt ausdrückt. Und da gilt es einfach nur genau hinzuschauen und dann offenbart sich dir das. Und wenn du oder ihr euch dann im Blick habt oder wissen wollt, woran das liegt, dann schaut, seid wach und schaut, wann immer ihr in Not kommt. Und das sind in der Regel Gefühle, die eine Assoziation sind zu bestimmten Erlebnissen, die man hatte aus der Vergangenheit. Aber wenn du die Energie davon jetzt spürst und spürst, wie es dir damit geht, was das mit dir macht, und dann kannst du möglicherweise erkennen, in welcher Not du bist und welche Glaubenssätze dann daraus entstehen, was Verletzungen angeht oder unangenehme Gefühle angeht. Und wenn du dann anfängst, diese Gefühle da sein zu lassen, weil du sie wahrnimmst, oft ist es ja so, dass wir uns in einer Not befinden, das aber nicht mitbekommen, weil der Fluchtmechanismus so schnell einsetzt. Aber wenn du bewusst bist und langsamer machst in allem, dich und dich beobachtest, dann wirst du sehen, dass es solche Momente gibt, bevor du auf die Flucht gehst, wo du dich recht unwohl fühlen wirst. Und wenn du das Gefühl da sein lässt, dann musst du nicht in den Fluchtmechanismus gehen, sodass du den dann irgendwann nach längerer Praxis nicht mehr brauchst aus deiner Sicht oder er dann nicht unvermittelt automatisch einsetzen kann. War einfach, weil du die Energie davor abgeschöpft hast. Und du fragst jetzt, Susan, ob das Leben dann spontan wird, wenn man seine Glaubenssätze, die einen einschränken, nicht mehr lebt. Das ergibt sich ja zwangsläufig. Ganz selbstverständlich ist das Resultat, was du dazu sagst, nämlich das Leben wird dann spontan. Nicht nach dem, was du glaubst, denn Glauben heißt ja, es nicht wirklich zu wissen. Meistens sind es übernommene Ideen oder Verhaltensweisen. Und dann heißt es, man ist in seinem Energiesystem bezüglich dessen, was passiert, voreingestellt. Und das hat mit Spontanität nichts zu tun, sondern es läuft dann in gewohnten Bahnen aus der Vergangenheit. Denn deine Frage ist ja, wie deckst du deine Glaubenssätze endgültig auf? Das heißt, du willst sie ja aufdecken und willst schauen, ob sie oder welche stimmen und welche nicht. Das heißt, du willst auch welche loswerden. Das heißt, warum willst du sie denn loswerden? Das musst du ja etwas versprechen. Und ja, ein Versprechen kann ich dir sagen, das Leben wird dann spontaner. Und alles andere musst du für dich schauen. Was ist es, was du willst, was nicht passiert? Und du deswegen schauen willst und auch musst, welche Glaubenssätze sind an diese Verhinderungen gekoppelt. Du sagst jetzt ja, Susan. Ich weiß zwar nicht, worauf sich das jetzt genau bezieht, aber ja ist immer gut. Manuela, du fragst, sind wir denn eigentlich wach und haben es vergessen, Nein, wenn du einmal wirklich wach bist, dann bleibst du es auch. Das heißt, dann ist Vergessen davon nicht mehr möglich. Also, das heißt, du bist trotzdem diese Identität, aber du musst dir ihr bewusst sein, damit du aus dieser Qualität heraus dann eine andere Qualität leben kannst als jetzt. Also persönliches Leben heißt nicht, es ist das große Vergessen und eigentlich wissen wir ja alles. Dennoch ist es so, dass in uns dieses Wissen ist darum, wer wir sind, allerdings im Verborgenen, aber nicht, weil wir es mal bewusst wussten, sondern weil es in diesem Leben die Möglichkeit gibt, zu wissen, was man vorher nicht wusste. Aber es ist in uns, also dieses Wissen, wer wir sind, ist in uns, denn wer erkennt sich denn als das? Also du erkennst dich doch als das. Also dieses Bewusstsein, was durch dich wirkt, erkennt sich ja dann als das, was jenseits von Bewusstsein ist. Mirko, du fragst, warum machen Begierden unfrei? Ja, warum machen sie unfrei? Weil sie natürlich die Aufmerksamkeit in eine Richtung lenken, die möglicherweise diametral entgegengesetzt ist dem, was du eigentlich meinst zu wollen. So, das heißt, du sagst oder denkst, du willst für Freiheit gehen, aber du hast im Untergrund eine Begierde, zum Beispiel Sexualität. Dann wirst du die ganze Zeit daran denken und keine Zeit daran haben, dafür haben, dich auf deine wahre Identität zu besinnen. So, natürlich fragst du jetzt dann, fallen diese nicht sowieso weg, wenn sie energetisch nicht mehr anstehen? Ja, aber davor sind sie ja da und reduzieren dich dann entsprechend der Intensität und des Themas der Begierden. Dann fragst du noch, ergänzend dazu, kann eine Begierde überhaupt unfrei machen oder ist das nur eine Idee? Das ist nicht nur eine Idee, sondern es ist so, weil eine persönliche Identität besteht ja aus Begierden. Also es ist ja voller Wünsche und Begierden. Und das ist ja ein Ausdruck von Unfreiheit. Also eine persönliche Identität, die aus Begierden besteht, sich daraus zusammensetzt und nur danach lebt, ist ja die Unfreiheit selbst. Also das gilt es ja zu transzendieren. Also du willst natürlich, das wäre möglicherweise ein unbewusster Anteil von dir, der gegen die Befreiung ist, so nach dem Motto, naja, dann kann ich ja meine Begierden nicht mehr leben. Oder ist es besser, wäre doch besser, sie würden bestehen bleiben können und Freiheit auch. Aber Freiheit und Begierde schließt sich gegenseitig aus. Jasmin, du fragst, ob es bei mir noch vorkommt, dass ich unbewusst handle oder bei mir alles in jedem Moment völlig klar ist. Ja, es ist so, dass alles eigentlich völlig klar ist. Susan, du sagst jetzt, fragst jetzt, wenn dann diese Glaubenssätze durchschaut sind und weggefallen sind, ergänze ich jetzt mal, dann wird die Wahrheit, Heilung, Leben durch uns laufen und vorher teilweise noch die Verhinderungen. Ja, die Verhinderungen laufen so lange, wie noch Energie da ist, durch die sie sich ausdrücken können. Und ja, dein Fokus ist dann mehr der oder vor allem der von Wahrheit, von Leben selbst und dem gehaltenen Ausdruck von dir. Ja, das läuft dann alles durch die Form hindurch und wird nicht gehindert durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen oder Glaubenssätze. wichtig ist in dem Zusammenhang bezüglich auch der Frage von Manuela, ob wir denn eigentlich wach sind und es vergessen haben, dass wir uns nicht in irgendeiner Form qualifizieren müssen für die wahre Identität, die wir sind, oder die Wahrheit selbst, sondern dass, wenn die Einschränkungen wegfallen, wie zum Beispiel das sich ablenken oder begehren, dann die Wahrheit, wenn die wegfallen, sichtbar wird, automatisch. Also das ist unser natürlicher Zustand, unsere natürliche Identität. Ist ja, wenn es eine Identität ist, immer, die kann ja nicht plötzlich, also du kannst ja nicht plötzlich ein bestimmter Ausdruck sein, zu dem du sagst, damit bin ich identisch, und im nächsten Moment ändert er sich und dann sagst du, damit bin ich identisch. Also entweder man ist mit einer Qualität identisch, dann ist man sie und dann ist sie dauerhaft. Und das heißt also, es muss dann nur das wegfallen, was nicht mit dir identisch ist, also nicht Wahrheit ist. Und dann scheint die Wahrheit durch dich hindurch. Hallo Bela, du sagst, es tauchen immer wieder Zweifel auf, egal ob nun an das Leben an sich oder zur Wahrheit oder. Als wäre es eine Lieblingsbeschäftigung von mir, nur sehen und nicht beachten? Fragezeichen. Ja, der Grund, weshalb die auftauchen, ist der Selbstzweifel in dir. Also wann immer wir in diesem Modus sind oder diese Energie durch uns wirkt, bezweifeln wir uns und dann projizieren wir den nach außen. Dann ist natürlich im Außen alles unrecht, wie es ist, egal wie es ist. Und das schreibst du ja auch, ob es das Leben ist oder die Wahrheit oder was auch immer. So, und wenn man dann aber weiß, dass das damit zu tun hat, dann ist es wichtig, sich die Selbstzweifel anzuschauen und auch zu schauen, ob es sinnvoll ist, im Außen alles Mögliche zu bewerten. Denn das schlägt immer wieder auf einen selbst zurück. Wenn man im Außen bewertet, bewertet man sich ja selbst. Das, auch wenn man das möglicherweise nicht merkt und denkt, man ist jetzt abgelenkt von seiner eigenen Unvollkommenheit, wirkt das trotzdem auf denjenigen, der Zweifel hat. Also auf die Selbstzweifel, verstärkt die. So, also das macht keinen Sinn. Auch die Selbstzweifel machen auch keinen Sinn. Und es ist dann wichtig, sie zu untersuchen. Und nicht nur sie sehen und nicht beachten. Hast du sie aber untersucht und gesehen, mit anderen Worten, und ist dir klar, dass es dir nicht dient, dann reicht es dann mit der Zeit, es einfach nur zu sehen, dass es auftaucht. Und dann steigst du im besten Falle nicht darauf ein. Und natürlich ist es eine Lieblingsbeschäftigung von dir, denn je mehr du dich für nicht stimmig hältst und Selbstzweifel in dir sind, desto mehr macht es Freude, andere zu bewerten, denn dann kommst du nicht auf die Idee, dass du da eigentlich gemeint bist. Aber das ist so, du bist eigentlich damit gemeint, wenn du andere kritisierst. Hallo Christopher, du fragst, ob die Chakra-Lehre relevant für das Erwachen ist. Nein, also man kann sie natürlich nutzen, indem man sich mit allen Themen, die zu den jeweiligen Zentren gehören, beschäftigt und schaut, ob sie offen oder nicht offen sind oder ob die Themen erledigt sind oder nicht, mit anderen Worten. Das kann man natürlich, aber prinzipiell muss man davon keine Ahnung haben und Erwachen ist trotzdem. Erwachen ist ja nur das Erkennen von dem, was schon ist. Also muss ja nur die Verhinderung davon entfallen. So, Bela, diese Thematik mit der Kritik und den Zweifeln, die muss in dir, wann immer du da in diesem Modus bist, auslösen, dass sich das überhaupt nicht gut anfühlt, also dass es grauenhaft ist. Und erst dann kannst du es hinter dir lassen. Solange du dir davon noch etwas versprichst, ist es schwer, das gehen zu lassen. Bester, aber du sagst Danke für die Antwort bezüglich Chakra-Lehre. Und im Satsang sagst du, erlebst du immer wieder starke Gefühle, was sehr gut ist, weil das ja bedeutet, dass dann Anteile in dir auftauchen, hochkommen und sich dann, wenn sie nicht verdrängt werden, erlösen. Jetzt fragst du dann, sind Gefühle im Körper oder in der Welt? Naja, wo nimmst du sie wahr? Das ist natürlich so, dass der Körper in der Welt ist und die Gefühle im Körper, somit sind sie in beiden. Aber primär natürlich eine Bewegung in dir, die man dann Gefühl nennt. Also wenn Energien in dir in Bewegung kommen, im Körper in Bewegung kommen, dann heißt es, dass Energie sich aus der Starre in dir gelöst hat und anfängt sich aufzulösen. Insofern ist es gut, wenn dann eine Bereitschaft in dir ist, dass diese Gefühle da sein dürfen. Und du sagst zu deiner Frage, ob die Gefühle im Körper oder in der Welt sind, mich interessiert es im Moment, weil ich sehr an Psychologie interessiert bin. Okay. Ja, wichtig ist zu wissen, wir sind ein Energiesystem, das über den physischen, man sagt dann grobstofflichen Körper hinausgeht. Also wir bestehen nicht nur aus dem Körper, sondern auch aus einem Energiefeld, was den Körper umgibt und bestimmte hochschwingige, feine, subtile Körperhüllen den Körper umgeben. Und das schreibst du jetzt dazu auch, du nimmst Gefühle in der Welt wahr, beziehungsweise auch um den Körper herum. Ja, weil wir diese feinstofflichen Körper auch um uns herum haben, die sich gegenseitig durchdringen und natürlich auch den physischen Körper. Das heißt also, dein Körper beziehungsweise deine Körper gehen auch über den physischen Körper hinaus. Insofern ist deine Wahrnehmung richtig. Du fragst jetzt weiter, gibt es überhaupt Schuldgefühle oder ist es mehr wie eine Hypnose, die uns eingeredet wurde? Die Basis für Schuldgefühle ist, dass du denkst, dass du jemand bist, der bestimmt, was er tut und der auch Falsches tun kann und dann daran Schuld hat. Das ist natürlich eine Täuschung, weil es niemanden gibt in dem Sinne, der Schuld oder irgendwelche Gefühle oder was auch immer auf sich hat laden können. So, und natürlich wurde uns eingeredet, dass es gut ist, sich schuldig zu fühlen und dass man natürlich auch denkt, dass man jemand ist, das auch. Aber das ist jetzt nicht unbedingt bewusst, um uns zu beeinflussen, sondern das ist natürlich die Einstellung der meisten Menschen, für die das die Wahrheit ist. Aber es ist, wenn man es untersucht, nicht die Wahrheit. MH, du sagst jetzt dazu, in der Psychologie denkt man aber nicht so mit Energien und so, oder? Nein, leider eben nicht. Aber alles hängt von Energien ab. Die ganzen Strukturen, die wir leben, die ganzen Eigenschaften, die wir haben, die ganzen Folgen davon basieren auf Energien und alles, was sich ausdrückt, sowieso. Das heißt, in der Psychologie und in anderen Bereichen ist es immer so, dass man versucht zu interpretieren, aber oft an der Ursache davon natürlich vorbeischrammt, weil man die Energie, die dem zugrunde liegt, wie man sich verhält, nicht gesehen wird oder nicht mit einbezogen wird. Das ist, denke ich, eine Geschichte für die Zukunft, dass man in der Forschung mit der Zeit deutlicher merkt, wie wesentlich die Rolle der Energien in einer Persönlichkeit sind und überhaupt auch insgesamt im gesamten Kosmos, in der gesamten Existenz, so dass man dann möglicherweise einen anderen Blickwinkel haben kann auf das, was in uns als Menschen die Ursache für was auch immer ist. Mirko, du sagst, dass Begierde unfrei macht, ist bitter. Ja, das ist gut, dass man das sieht, dass die einfach uns nicht freisetzt. Also hat man dann ein Argument, sich davon zu lösen, beziehungsweise sie zunächst mal untersuchen und dann zu schauen, inwieweit sie dienlich ist. Eine Begierde für Freiheit ist ja auch eine Begierde, die aber eben bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll ist, weil ohne das keine Orientierung in Richtung Freiheit möglich ist. Und du sagst jetzt aber, da ist dann eine Angst vor einer Tätigkeitslosigkeit, nicht mehr zu kontrollieren. Naja, das ist weniger dem geschuldet, ob es Begierden gibt oder nicht und ob sie unfrei machen oder nicht, sondern ob es jemanden gibt, der überhaupt Begierden haben kann. Oder der dann auch eine Angst vor Tätigkeitslosigkeit haben kann oder eben nicht mehr zu kontrollieren. Also die Idee, dass da in der Freiheit eine persönliche Identität entfällt, löst natürlich die Angst aus, dass man dann anschließend nicht mehr das ist, was man davor war und möglicherweise, weil man ja nicht bestimmt, was man tut, dann nichts mehr tut und einfach nur noch rumsitzt und dann auch nicht mehr kontrollieren kann. Aber da kann ich nur sagen, was für ein Segen, nicht mehr kontrollieren zu können. Denn niemand kann das wirklich. Wir haben ja niemanden, der kontrollieren kann. Aber die Idee alleine reicht schon aus, dass es einem damit überhaupt nicht gut geht und allen anderen auch nicht. So, also Kontrolle hat nie stattgefunden, aber die Idee von Kontrolle. Also es hat niemand in dem Sinne kontrolliert und kann auch nicht. So, was es ja bedeutet, kontrollieren zu können, heißt, der gesamte Kosmos müsste dann in deinem Blick sein, damit du die richtigen Entscheidungen bezüglich Kontrolle treffen kannst. Und du sagst ganz richtig, wenn eben diese Angst vor Tätigkeitslosigkeit und die fehlende Kontrolle nicht mehr sind, dann taucht jedoch bereits Wahr und Freiheit auf. Das tut es, das ist ja, was jeder für sich erfahren kann, wenn die Idee von Kontrolle aufhört und die Angst vor den Folgen von Freiheit ebenso aufhören. Dann taucht schon ein großer Grad an Wahrheit und auch Freiheit auf. Christopher, du sagst, ich habe in mir so einen Krampf, dass das Gehirn Bewusstsein erzeugt, obwohl ich erlebe, dass das keine Wahrheit ist. Ich hänge ziemlich an der Wissenschaft. Wie kann ich damit umgehen? Nein, das Gehirn erzeugt kein Bewusstsein, sondern es ist schon eine Folge von Bewusstsein. Also ohne Bewusstsein gibt es kein Gehirn. Natürlich spielt das Gehirn auch eine Rolle in Bezug dazu, wie sich Bewusstsein ausdrückt. Aber Gehirn erzeugt nicht primär Bewusstsein. So, und wenn du für dich erlebst, dass es keine Wahrheit ist, dann ist es wichtig, dass du die Äußerungen oder die Einschätzungen oder Schlussfolgerungen der Wissenschaft hinterfragst. Und das ist wichtig, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer eigenen inneren Erfahrungswelten das, was die Wissenschaft verbrochen hat, sagen wir mal so, wieder anders deuten, beziehungsweise die Alternative dazu bieten kann oder eben die Wahrheit mit einbringen kann, was eigentlich wirklich oder wie es wirklich ist. Also du fragst ja auch, wie kann ich damit umgehen? Schau, inwieweit du Gewissheit hast über deine eigene Wahrheit, also deinen Zugang dazu. Und dann schau, inwieweit das kompatibel ist mit der Wissenschaft, beziehungsweise inwieweit das für dich dann erklärbar ist, sodass das eine Bedeutung haben kann und die Wissenschaft hinterfragt. Man muss sie hinterfragen. Das ist die Wissenschaft der Wissenschaft, sie zu hinterfragen. Und jetzt fragst du mich noch, ob ich bei meinem Erwachen Gott erlebt habe. Nein, es gibt keinen Gott, den man da erleben könnte. Man könnte höchstens sagen, Gott ist die Ebene, die von Freiheit ist. Und das erlebt man dann. Aber keinen Gott, keinen persönlichen Gott. Hallo Patrick. Du fragst, ob Energien Bewegungen im Bewusstsein sind. Und wie könnte man Energien noch erklären und warum ist alles Energie? Nun, es kann, fangen wir hinten an, warum ist alles Energie? Es kann kein Universum geben, an dem irgendwo nichts ist. Und da, was auch immer das ist, selbst wenn es etwas ist, was so aussieht, als könnte es sich nicht bewegen, wie zum Beispiel Eisen, oder feste Materialien, bestehen sie doch auch aus Energie, wenn auch eben festerer Energie. Oh. Energien sind Bewegungen im Bewusstsein, das ist richtig, beziehungsweise Bewusstsein selbst ist Energie, die ständig in Bewegung ist. Weil das ist Energie, ist eine Kraft, eine potenzielle Kraft, die, da sie eine Kraft ist, sich irgendwann ausdrücken wird. So, dadurch wird der gesamte Kosmos in Gang gehalten. Die gesamte Existenz, diese gesamte sogenannte Welt wird so in Gang gehalten in Form von Energien, die sich durch Bewusstsein ausdrücken. Also Bewusstsein ist diese Energie. So, MH, da geht es jetzt weiter mit der Energie, indem du sagst, ich nehme alles als Energie wahr. Sie formen sich dann zur Materie. Na, sie erscheinen nur so, als wären sie Materie. Sie sind nicht wirklich Materie. Sie wirken so, als wären sie es. Sie sind immer noch fließende Energie. Es gibt nichts Festes in diesem Universum. So, je nachdem, Menschen, Gegenstände, Gefühle. Aber kann kaum mit jemandem reden darüber. Denken ja viele dann, ich sei irre oder so. Nein, das ist ja auch schon in der Wissenschaft bekannt, dass die Welt auch ein Gedanke ist. Und das findest du auch in der spirituellen Literatur. Also müsstest du eigentlich auch jemanden finden, mit dem du darüber reden kannst. So, und das Gute daran ist, dass man dann besser verstehen kann, wenn man alles als Energie wahrnimmt, dass alles veränderlich ist, die ganze Zeit, und dass es nicht stillstehen kann. Also in diesem Universum zeichnet sich alles darin aus, oder das Universum zeichnet sich dadurch aus, dass alles ständig in Bewegung ist. Und dass alles Energie ist, die sich als Gefühle, wie du auch selbst sagst, als Menschen, als Pflanzen, als Tiere, Gegenstände, Gefühle ausdrückt. Hallo Mahatma Glück. Du fragst, wie erklärst du Jenseitskontakte, die ja zum Teil erstaunlich detailliert sind? Kann es sein, dass Verstorbene auch ohne physischen Körper noch ein individuelles Bewusstsein haben? Nein, es gibt keine Jenseitskontakte, aber es gibt die Fähigkeit aus Menschen, die diese Fragen stellen oder beantwortet haben wollen, oder jemand, der sich in andere einstimmt, die Möglichkeit, Zugang zu bekommen zu dem, was in dem Leben von wem auch immer, was mal stattgefunden hat, zugänglich ist. Das heißt also, es braucht niemanden aus der verstorbenen Ecke, der irgendwelche Infos gibt, sondern man hat, wenn man diese Öffnung in sich hat, das haben manche Menschen, die Fähigkeit, sich auf alles, was jemals war, zu besinnen. Und wenn dann jemand noch zu einem solchen Medium kommt, dann transportiert er ja das ganze Wissen von dem Verstorbenen, sodass da über dieses Medium dann dieses Wissen zugänglich ist. Also es ist nichts Besonderes, nichts Wundervolles, sondern ganz natürlich, dass man Kontakt haben kann zu dem, was war. Aber man interpretiert es dann so, als wäre es so, dass es jetzt Infos gibt aus dieser Ebene. Die kann es nicht geben, denn welche Infos gibt es von dir oder irgendjemand anderem, der im Tiefschlaf ist und da keinerlei Infos kommen? Da ist überhaupt nichts und niemand da. Da ist die ganze persönliche Identität in den Hintergrund gedrängt, sodass die Erholung des Tiefschlafs stattfinden kann. Und wenn dann dieser Körper gar nicht mehr ist, wie tief ist dann dieser Tiefschlaf? Der ist noch tiefer als Tiefschlaf, weil niemand mehr ist da, der aus dem Tiefschlaf wieder als Persönlichkeit erwachen könnte. Also das Bewusstsein ist nicht mehr da, dass eine Fortsetzung wäre von dem, was davor war. Insofern, sorry, aber Jenseitskontakte gibt es aus meiner Sicht nicht. Okay, Mirko, du lässt jetzt mal stehen, dass die Begierde nun mal eben nicht förderlich ist. Hoffe ich. Okay, Christopher, du sagst, meine Frage nach Gott bezieht sich auf meine Frage, dass ich gebetet habe und auch Antworten erhalte. Allerdings bin ich seit meinem Gebet quasi im Satsang gelandet. Und da kannst du im besten Falle feststellen, dass du das bist, was du als Gott bezeichnest, nämlich diesen Zugang zu der Wahrheit in dir selbst, als die Wahrheit, die du bist. Und du schreibst jetzt dazu noch, deshalb bin ich irritiert, wie Gott ins Erwachen passt. Also Gott als das, was du wirklich selber bist, das passt ganz prima ins Erwachen. Und spannend ist, dass du durch dein Gebet an Gott quasi im Satsang gelandet bist. Also wenn das nichts bedeutet, dann weiß ich nicht. Cool. Ja, gerne, Patrick, und auch Mahatma Glück.
Anfangen. Ja, wir sind halt schon öffentlich, aber es macht ja nichts.
Ja, einige. Ja, gerne, Christopher. Gerne geantwortet. Waren ja auch gute Fragen. Beantwortet man gerne. Mirko, du sagst nochmal, ja, Begierde ist nicht förderlich. Das war gut, das für mich zu sehen. Fühle mich viel aufgetankter mit Wahrheit. Ja. Man könnte sagen, Begierden sind der Schrecken der Freiheit. Wie entsteht Gedankenstille? Wird es jemals still im Verstand? Ja, die entsteht dadurch, dass es nichts gibt, worauf sich das Bewusstsein beziehen könnte. Dann ist Stille. Und im Satsang kannst du das für dich erfahren. Also wenn du hier bist und dich dem öffnest oder nicht nur Fragen stellst, sondern dich auch zwischendurch einfach mit geschlossenen Augen wiederfindest und dann schaue, ob da sehr viele Gedanken sind. Und du fragst, wird es jemals still im Verstand? Na, für die noch zu viel Begierden sind, also Interesse an vielen anderen Dingen, die noch viel Energie haben, ist natürlich keine Gedankenstille möglich. Aber nachts im Zustand des Tiefschlafs ist Gedankenstille in dir. Denn da ist dieser Anteil, der im Wachzustand sagt, hallo, hier bin ich und wie kann ich denn gedankenstill sein, ist ja im Tiefschlaf nicht anwesend. Also da, das ist dein natürlicher Zustand, gedankenstill zu sein. Und nur wenn ein Interesse an Dingen besteht, die über dich selbst hinausgehen, also die objekthaft sind, dann wird es nicht still. Aber schau doch mal in dir nach, ob du überhaupt einen Verstand hast oder ob die Gedanken, die auftauchen, deine sind. Und ob es überhaupt Gedanken sind, denn wenn man sie eher nicht denkt, also niemand anwesend ist, der sie denken kann, wie können es dann Gedanken sein? Und was ist es dann, wenn es keine Gedanken sind? Du interessierst dich doch für Psychologie. Dann sind das wichtige Fragen. Strange Bob sagt, man kann den Schlaf einladen, man kann auch das Aufwachen einladen. Ja, und wie ist das Resultat bezüglich des Einladens des Aufwachens? Heide, hallo, grüße dich. Du fragst, worauf kann ich achten, um besser bei mir zu bleiben, im Kontakt, Gespräch mit anderen, also meine Aufmerksamkeit bei mir behalten. Indem du es dir wert bist, bei dir zu bleiben, beziehungsweise den Wert davon kennst und erkennst, wie es ist, wenn du bei dir bleibst. Sonst kannst du es nicht. Denn wenn dir anderes zu viel verspricht, mehr als das bei dir bleiben, dann wirst du dich immer nach außen orientieren und dann ist deine Aufmerksamkeit nicht bei dir. Strange Bob, du musst mir das nochmal genauer erklären. Du sagst, es ist bisher eine Barriere von Angst bezüglich was genau? Cool, Christopher. Du sagst, jetzt ist es still. Du siehst, wenn deine Aufmerksamkeit von dem Tun oder der Beschäftigung mit Fragen und Gedanken dahin investiert ist, ist es schwer, dass es in dir still sein kann. Aber auch das ist prinzipiell möglich. Wenn du einmal weißt, wie es ist, still zu sein oder in dir es still ist, dann ist es auch möglich, wenn du in Aktivitäten bist. Aber schön zu hören, dass es jetzt still ist. Man muss sich einfach nur den Raum dazu nehmen. Also Strange Bob, du müsstest dich dann mit dem Thema Angst in dir beschäftigen. Ja, du sagst dazu ja jetzt auch beim Versuch, das Aufwachen einzuladen, kommt es dazu, dass sich sehr viel Angst aufbaut, weil alles aufgegeben werden will, beziehungsweise muss. Mit will ist ja nicht so unbedingt die Rede. Verstehe jetzt auch, ich musste jetzt da mal nach oben scrollen, die Frage, die du vorher hattest, mit dem Einladen des Aufwachens und so weiter und die Angst vor dem Tod. Ja, dann musstest du einfach mit den Empfehlungen, die du hier gegeben hast, nach dem Motto, man kann den Schlaf einladen, man kann das Aufwachen auch einladen, vorsichtig sein, sondern eher von dir sprechen, dass wenn du das Aufwachen einlädst oder du das gerne einladen möchtest, du dann die Angst vorm Tod hast. Denn das ist wichtig, dass das zu betrachten, was das Hindernis ist. Ja, ich würde das Aufwachen nicht einladen, sondern ich würde einfach mich immer wieder dem öffnen, was ich bin. Und das Aufwachen, das kommt dann schon, wenn die Öffnung in dir dem ist, was Aufwachen ist oder dem entspricht, was Aufwachen ist. Also das würde bedeuten, du nimmst dir jetzt mal den Druck, indem du sagst, du musst jetzt sofort aufwachen. Denn wenn das in dir zu viel Angst auflöst, wirst du dich nachher gar nicht mehr auf deine wahre Identität besinnen oder auch nicht mehr meditieren. Und das wäre nicht gut. Ja, und du siehst, dass im Moment noch sehr viel Festhalten in dir ist, weil du sehr viel Angst haben musst, dass es nicht mehr da ist, weil du ja weißt, Freiheit bedeutet, die Unfreiheit aufzugeben. Das heißt, du hast noch zu viel investiert in die Unfreiheit. Und dann ist es so, dass natürlich die Angst sehr groß ist, wenn es heißt, so jetzt musst du erwachen und jetzt lass mal alles gehen, was dich daran hindert. Also geh mit dir sorgsam um und dränge dich nicht zu sehr und widme dich dieser wahren Identität auf die Weise, die gut für dich ist, ohne dass du in Angst kommen musst. Und mit der Zeit wird sich die Angst verlieren, weil du mit immer tieferer Meditation dann auch vor dem, was sich dann da in dir zeigt, keine Angst haben musst. Und du auch mit der Zeit feststellen wirst, dass es gut ist, Dinge nicht mehr zu leben, die jetzt nicht mehr stimmen. Ja, du sagst dazu jetzt nochmal, ja, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Ich habe auch noch körperliche Themen wie Quecksilberbelastung. Ja, da sind wir uns sehr einig. Kein Stress machen. Lieber Moni, fragst du Bela, kann man Sexualität überhaupt begierdefrei ausleben? Ist Sexualität und Begierde immer verbunden? Danke. Ja, das Begierde ist natürlich ein weiterer Begriff. Nur etwas zu wollen ist ja auch schon Begierde. Insofern ja, im Prinzip ist natürlich sogar alles, was man lebt, Begierde. Also alles ist eine, wie vorhin ja schon gesagt, eine Energie, die eine potenzielle Form von Ausdruck darstellt. Und so ist eigentlich unser ganzes Leben eine sich erfüllende Ansammlung von Energien. Hallo Mahatma, also setzt du jetzt an zum großen Sprung. Wenn wir in Wahrheit traumloser Tiefschlaf sind, im Prinzip, ich frage mich, was daran erstrebenswert ist. Trotzdem zieht es uns dahin. Ja, das musst du rausfinden. Daher ist für die Kenntnis davon die Verwirklichung die Voraussetzung. Also starte mal damit. So, und dann ist die Frage hinfällig, ob was daran oder ob es erstrebenswert ist. Denn, weißt du, wenn du nur den Tiefschlaf betrachtest, auch wenn du nur bis zu einem gewissen Grad anwesend bist, bist du doch als das Gewahrsein im Tiefschlaf anwesend und hast schon eine Kenntnis davon, dass du auch traumlos geschlafen hast. So, und darin erholst du dich so. Und wenn du nur eine geringe Kenntnis davon haben würdest, wie glückselig das ist, wenn die Persönlichkeit nicht anwesend ist, das ist ja das Prinzip von Tiefschlaf, die ist weitestgehend in den Hintergrund gedrängt, sodass nur ein kleiner Bruchteil sich davon bewusst ist, dass überhaupt Tiefschlaf ist. Sonst wüssten wir es ja gar nicht. Weil dieses Wissen durch unsere persönliche Identität sozusagen gespeichert ist fürs Aufwachen. So, also, du sagst jetzt dann praktisch, indem du sagst, was ist daran erstrebenswert? Der Freiheit ist ja eigentlich gar nicht erstrebenswert, denn Freiheit heißt, dass die persönliche Identität ausgelöscht ist, nicht mehr ist. So, und im Tiefschlaf ist sie so weit in den Hintergrund getreten, dass sie nicht denken kann, nichts weiter registrieren kann, als über das Gewahrsein, okay, hier ist traumloser Tiefschlaf. Also es ist nicht, dass es trotzdem so ist, dass es uns dahin zieht, sondern gerade deswegen zieht es uns dahin, weil das Erstrebenswerte ist, ohne sich sozusagen zu sein, ohne die persönliche Interpretation von allem als Notprogramm und so weiter und so weiter. Und nicht zu verwechseln, Mahatma, dieser traumlose Tiefschlaf, der soll natürlich im Wachzustand stattfinden. Das ist, was Freiheit ist. Also nicht dasselbe, sondern im traumlosen Tiefschlaf im Wachzustand zu sein. Heide, du fragst, ist das eine völlige Depersonalisierung? Das ist so. Danach ist kein Ich. Also keine Qualität, die sich durch Umwege ausdrückt. Die darunter, dass sie so ist, wie sie ist, leidet. Mahatma, du sagst, ich erfahre mich öfter wie in diesen Moment hereingepflanzt, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft und ohne Ich. Und das löst sehr viel Freiheit und große Heiterkeit aus. Das ist ja nicht bewusstlos. Nein, du bist ja im Tiefschlaf auch nicht bewusstlos. Da ist ja das Gewahrsein, was registriert, dass Tiefschlaf ist. Und das vermittelt das ja dieser persönlichen Rest. Qualität, die im Tiefschlaf ja auch anwesend ist. Wir sprechen nicht von bewusstlos, wir sprechen nicht von Bewusstlosigkeit im Wachzustand. Und die Bewusstlosigkeit ist auch nicht im Tiefschlaf, nur ist sich eben die Persönlichkeit sich selbst da nicht bewusst, sondern sie bekommt nur die Info, dass tiefer Schlaf geschieht. Das ist also eine Einschränkung bezüglich der Nachrichten, für die Persönlichkeit. MH, du sagst, also bekommt man bei Psychologen auch diese Diagnose, wenn man mit denen darüber redet. Du meinst jetzt bezüglich der Depersonalisierung. Ja, das ist natürlich nicht gern gesehen, denn Psychologen versuchen ja doch, dass das Ich stabil wird, damit es einigermaßen funktionieren kann in dieser Welt. Was ja auch eine wichtige Voraussetzung ist, um es dann gehen zu lassen. Und wenn du nicht wirklich stimmig funktionierst, wirst du immer in dem Defizit sein, das hinzubekommen, und das hat dann mehr Vorrang als alles andere, mehr Vorrang als die Befreiung von dem Ich. Denn wenn das als ein Defizit für sich erfahren wird, hat man keine Zeit und keine Aufmerksamkeit für das, was diese Ich-Identität schon wieder auflöst. Also man braucht eine gewisse Stabilität eines persönlichen Ichs, um es zu durchschauen als nicht dienlich und um es dann hinter sich lassen zu können. Es gibt aber auch immer mehr Psychologen und Therapeuten, die sich auch mit dieser Qualität von Ichlosigkeit auseinandersetzen. Aber wenn sie natürlich das in ihrem Job machen würden, anstatt die Menschen zu stabilisieren, ist das ein bisschen schwierig. Also musst du einen finden, der, wenn du das willst, der dafür offen ist. Mahatma, du sagst jetzt, okay, Dankeschön. Der Verstand ist zwar schon sehr viel ruhiger, als er will wohl immer noch zu viel verstehen. Ja. Ich stehe dir zu, dass das Verstehen, was du brauchst, zu dir kommt. Je mehr du dich mit deiner wahren Identität beschäftigst oder dich ihr öffnest, desto mehr wird ganz selbstverständlich auch das notwendige Wissen da sein. Und das heißt nicht, dass man jetzt fit in Theorie sein muss, sondern dass man nur für sich die Fragen klären kann, die man hat. Und jeder Mensch hat bezüglich Freiheit oder Gefangenschaft jede Menge Fragen. Und wenn sehr viele Fragen sind oder man jemand ist, der sehr viele Fragen hat, weil er sehr viele Zweifel hat, ist es auch wichtig, die zu stellen, damit es Ruhe gibt, damit, wenn die Fragen beantwortet sind, dieselben nicht wieder auftauchen können. Und dann ist man wirklich mehr bei sich. Also man hat dann Ruhe davor. und kann dann einfach sein, anstatt immer wieder zu versuchen, noch irgendwas zu verstehen, noch irgendwas zu klären. Ja, gerne, Heide. Na, halt mal, du sagst danke, dass du dir Satsangs gibst mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, sehr gerne. Es ist immer eine große Freude, dass das geschehen kann. Ja, hallo Therese, du sagst, lieber Muni, ja, ich habe jetzt vermutet, dass da noch was kommt, also dass du noch was schreibst. Aber vielleicht wolltest du ja nur Hallo sagen. Ja, hallo. Hallo Hugo Snake. Du sagst, ich frage mich, wo mein tägliches Meditieren letztlich hinführt. Ja, nirgendwo hin, sondern bei dir sein ist die Devise. Und hoffentlich die Qualität zu schätzen, die Meditation an sich ist, denn das ist wichtig für die Motivation, sich immer wieder auch da zu öffnen. Also wenn die Qualität deiner Meditation dir zusagt, dann wirst du dir die Frage nicht mehr stellen. Weil das Meditieren an sich dann schon genug ist. Und je mehr darin einfach durch dich durchfließen kann, ohne dass du dich darum kümmerst, umso weniger hältst du auch an der Persönlichkeit fest und wirst dann eine Losgelöstheit von der Form für dich registrieren und die Freiheit, die es ist, wenn das so ist. Und wer weiß, wo man dann landet, aber wie gesagt, es ist nicht hilfreich, sich ständig das zu fragen. Außer deine Meditation ist nicht für dich wirklich eine Qualität. Und du machst es nur, weil du denkst, es könnte dir gut tun, aber du spürst davon nichts. Manuela, du sagst, weg von dem ständigen Denken, Urteilen ist der Weg, oder? Ja, wenn es denn geht. So schnell wie möglich weg davon. Wir können auch sagen, finde die Denkerin und die Urteilerin. Und findest du sie nicht, sollte dich das Denken und Urteilen nicht kümmern. Denn das bist ja dann nicht du. Und es ist auch dann sonst nicht irgendjemand anderes oder irgendwas anderes. Ja, ich glaube, MH, du warst nicht gefragt. Das sage ich nur jetzt bezüglich deiner Antwort nach dem Motto, meditiere doch oder lass es. Sorry, die Frage fand ich seltsam. Ja, besser gefragt, besser seltsam gefragt und eine Antwort bekommen. Ich finde, es war eine gute Frage, weil es die Möglichkeit gegeben hat, für viele die Frage zu beantworten. Und möglicherweise eine andere Perspektive zum Meditieren. Also von wegen bewerten ist eine Sache, mit der man sehr vorsichtig sein soll. Zumal man dich nicht gefragt hat, ob du dazu einen Kommentar abgibst. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für den heutigen Abend, für die guten Fragen und euer Dasein und für das Hingegebensein an die Wahrheit. Ein großes Geschenk, worüber man ja dankbar sein kann. Ja, wer Lust hat, auch mal live im Satsang dabei zu sein, der ist ganz herzlich eingeladen. Schaut euch auf meiner Seite um, www.muni-satsang.de. Da wisst ihr, wann wir Online-Satsang anbieten. Oder auch bei uns hier zu Hause in Ronneburg oder auch sonst wo unterwegs. Es gibt im Juli auch unser Sommerretreat, nicht zu verachten, in der Nähe von Stuttgart und zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall. Macht euch eine gute Zeit. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns auch live. Würde mich freuen. Und MH ist schon gut, ist schon gut. Ich habe es nicht auch so schlimm empfunden. Gut. Danke für Satsang. Gute Zeit euch. Bis zum nächsten Live-Chat.